ARD.
Drei Kanzler und eine Kanzlerin hat er schon persönlich im Bundestag erlebt. Nun will er sie selbst beerben. Der Mann, der vor 35 Jahren zum ersten Mal in ein Parlament gewählt wurde, der drei Anläufe brauchte, um Vorsitzender seiner Partei zu werden. Wie gut vorbereitet ist man bei so viel politischer Vergangenheit auf die Zukunft? Fortschritt oder Rückschritt? Sind Sie ein Mann für morgen? Das fragen wir heute den Partei- und Fraktionschef und designierten Kanzlerkandidaten der Union, Friedrich Merz. Schön, dass Sie zu Hause und schön, dass Sie auch hier im Publikum dabei sind. Schönen guten Abend. Herzlich willkommen, Herr Merz.
Herzlichen Dank.
Sie sind schon lang, ich habe es gesagt, in der Politik, wenn auch mit Unterbrechungen. Deshalb möchte ich mit etwas beginnen, was jenseits des Scheinwerferlichts stattfindet und was viele im Parlament diese Woche beschäftigt hat. Was haben Sie gedacht, als der SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert ganz urplötzlich, für viele sehr überraschend, aus gesundheitlichen Gründen zurücktrat?
Mir hat er leid getan. Ich habe ihn vor einigen Jahren das erste Mal im Fernsehen gesehen und habe gedacht, ein großes politisches Talent. Ich glaube, er ist zu schnell in solche Ämter gekommen. Gerade das Amt des Generalsekretärs einer Partei ist anspruchsvoll. Und wenn er jetzt gesundheitliche Gründe hat, dann bedauere ich das umso mehr. Der Job ist anstrengend. Ich habe ihm geschrieben und habe ihm alles Gute gewünscht. Und ja, mir hat es leid getan.
Wir wollen hier nicht spekulieren, was Kevin Kühnert fehlt, und wünschen ihm auch, dass es ihm bald besser geht. Aber es fiel auf, dass viele Politikerinnen und Politiker, viele Abgeordnete anlässlich dieses Rücktritts noch einmal mehr berichten von der Härte dieses Berufs. Einer, der auch schon mal Kanzler werden wollte, Martin Schulz, der sprach im Spiegel davon, dass der Druck, die Dauererreichbarkeit, die Atemlosigkeit, die hohe Erwartung, die an einen Spitzenpolitiker gerichtet ist, er sagte, die gehe über das Maß des Erträglichen hinaus. Empfinden Sie das manchmal auch so?
Ja und nein, Frau Mioska. Ich habe heute in einer der Sonntagszeitungen einen interessanten Beitrag eines Ihrer Kollegen gelesen, der genau dieses Phänomen beschrieben hat. Und diese ständige Erreichbarkeit gehört dazu. Aber man muss nicht 18 Stunden am Tag nur an Politik denken. Es gibt auch andere Themen, die interessant sein können. Kunst, Kultur, Konzert, mal raus, auch mal ein paar Tage Pause machen, auch mal ein paar Tage das Handy auf die Seite zu legen.
Machen Sie das?
Ja, das mache ich. Und ich habe vor allen Dingen in der CDU jetzt eingeführt, vor 2,5 Jahren schon, dass wir zum Beispiel die Handys in den Sitzungen rauslassen. Einfach, um ein bisschen mehr Ruhe zu haben, nicht ständig auf den Handys da rumzufummeln. Und ich habe den Kollegen mal im Spaß gesagt, wenn das Weltgeschehen unser Eingreifen erfordert, werden wir benachrichtigt. So, also insofern kann man auch hin und wieder mal in Ruhe solche Gremiensitzungen machen. Wir sind ein bisschen überlastet, auch durch Social Media und durch diese ständigen verschiedenen Nachrichten, die wir immer wieder bekommen.
Ist das schlimmer geworden über die Jahrzehnte?
Eindeutig, ja. Das ist durch die ganze Digitalisierung schlimmer geworden. Das ist durch die Social Media Kanäle schlimmer geworden. Das ist auch schlimmer geworden. Natürlich durch die allseitige Präsenz der Medien. Es gibt ja nicht mehr Tageszeitungen, sondern es gibt halt entsprechende elektronische Kanäle. Und da können Sie jederzeit jede Nachricht ablesen. Muss man nicht unbedingt.
Sie persönlich haben ja in Ihrer Karriere auch diverse Niederlagen und auch Demütigungen, möchte ich sagen, wegstecken müssen. Ihr Rückzug aus der Spitzenpolitik, nachdem Frau Merkel Ihnen den Fraktionsvorsitz weggeschnitten hat, der liegt gestern auf den Tag genau 20 Jahre zurück. Schauen wir mal die Tagesschau.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Friedrich Merz zieht sich aus der Führung der Union zurück. In einem Schreiben an CDU-Chefin Merkel gab er seinen Verzicht auf einen Präsidiumssitz und den Posten als Fraktionsvize zum Jahresende bekannt.
Ich bedauere das, und er gehört zu unseren besten Fachleuten. Ich habe mich darüber gefreut, dass er trotzdem angeboten hat, gerade in Fragen der Steuerpolitik, in Fragen der Sozialpolitik und des Arbeitsmarktes uns weiter mit Rat und Tat zur Seite zu stehen.
Das musste sie wahrscheinlich damals so sagen.
Hat sie auch gesagt, ja.
Aber um im Thema zu bleiben, hat Ihnen das zugesetzt damals?
Ich bin ja noch weitere 5 Jahre im Bundestag geblieben. Dann kam ja diese vorgezogene Bundestagswahl 2005. Ich wollte eigentlich 2006 ausscheiden. Dann hatte ich aber keinen Nachfolger in meinem Wahlkreis. Dann habe ich der Kreispartei zugesagt, ich mache noch eine Wahlperiode. Aber dann war auch klar, 2009 gehe ich dann wirklich raus. Ich wollte zurück in meinen Beruf. Und da war ich damals schon 20 Jahre Abgeordneter.
Hat Ihnen das zugesetzt damals?
Naja, sag mal, die Entscheidung ist ja herangereift. Sie hatte auch ganz konkrete Ursachen. Und ich habe sie zu einem Zeitpunkt getroffen, wo ich dann auch, sag mal, geordnet auch Nachfolger gewählt werden konnten. Mhm. Es ist eine eigene Entscheidung gewesen.
Und nun vor der Möglichkeit zu stehen, also Sie haben den Parteivorsitz nach 3 Anläufen bekommen und nun stehen Sie vor der Möglichkeit, Bundeskanzler zu werden. Ist das auch ein bisschen Gefühl der Genugtuung?
Nein, überhaupt nicht. Das ist keine Genugtuung. Das ist ein Gefühl einer großen Verantwortung. Ich bin ja vor 3 Jahren noch mal zurück in den Bundestag gegangen, nicht im Entferntesten daran denkend, dass ich noch mal Parteivorsitzender werden sollte, dass ich Fraktionsvorsitzender werden sollte. Ich habe damals die Entscheidung getroffen, noch mal für 1 oder 2 Wahlperioden als normaler Abgeordneter meines Wahlkreises in den Bundestag zu gehen. Das wollte ich machen, weil ich darum auch gebeten worden bin. Die ganze Entwicklung, die nach der Bundestagswahl 2021 kam, habe ich nicht vorhergesehen und die war auch nicht vorhersehbar. Mhm.
Dann stellen wir uns jetzt mal vor, Herr Merz, Sie wären an der Stelle des Bundeskanzlers, der am Freitag den ukrainischen Präsidenten Selenskyj zu Gast hatte. Der hat seinen Plan beim Bundeskanzler vorgestellt, er nennt ihn Siegesplan. Was hätten Sie Selenskyj gesagt, damit er mit größtmöglicher Zuversicht in sein kriegsgeschundenes Land zurückgeht?
Ich weiß nicht, was die beiden besprochen haben. Ich kenne den Plan von Selenskyj nicht. Ich hätte mir die Frage gestellt, ob ich die Konferenz abgesagt hätte, nachdem der amerikanische Präsident abgesagt hat. Warum muss eigentlich eine Gruppe von 20 Staats- und Regierungschefs aus der Europäischen Union eine solche Konferenz absagen, wenn der amerikanische Präsident wegen des Hurricanes zu Hause bleiben muss?
War es kein richtiges Signal an Selenskyj?
Nein, ich hätte versucht, diese Konferenz zu retten, vielleicht mit einem Vertreter, mit dem amerikanischen Außenminister, amerikanischen Verteidigungsminister. Aber warum absagen? Warum machen sich die Europäer kleiner, als sie sind? Ich finde ohnehin, dass wir in dem ganzen Krieg, der da in der Ukraine herrscht, eine stärkere europäische Rolle hätten einnehmen müssen. Und ich habe ja auch vor gut einer Woche den Vorschlag gemacht, jetzt schon eine Kontaktgruppe aus 4 europäischen Staats- und Regierungschefs oder Außenministern zu bilden für den Fall, dass Trump in Amerika in 3 Wochen die Wahlen gewinnt. Wir müssen auch darauf vorbereitet sein, dass es in Zukunft möglicherweise ohne Amerika stattfinden muss. Und dann muss es auch gelingen.
Die Ukraine braucht mehr militärische Hilfe, das ist klar. Die Unionsfraktion hat 2-mal im Deutschen Bundestag Anträge gestellt zur Lieferung der Taurus-Marschflugkörper. Würden Sie sie immer noch schicken?
Wissen Sie, Frau Mioska, was mir in der ganzen Debatte fehlt, ist eine strategische Betrachtung unserer Optionen. Wir haben ja wie ein offenes Buch auf dem Tisch liegen. Die streitigen Diskussionen, die in ganz Europa, auf der Welt geführt werden, in Deutschland geführt werden, in unserer Bundesregierung geführt werden um das Thema Ukraine. Putin kann das lesen wie ein offenes Buch. Der hat jede Information. Ich halte das im Grundsatz für falsch. Ich hätte es mir gewünscht, dass wir das alles etwas diskreter gemacht hätten, dass die Bundesregierung vielleicht den Oppositionsführer informiert hätte, aber ansonsten nicht ständig damit in die Öffentlichkeit gegangen wäre, auch nicht die Streitereien in der eigenen Koalition. Und ich hätte mir dann gewünscht, dass wir Putin gesagt hätten, pass auf, wenn du weiter die zivile Infrastruktur bombardierst, Krankenhäuser, Kindergärten, Energieversorgungsunternehmen, dann werden wir morgen die Reichweitenbeschränkung aufheben für die Waffen, die die Ukraine heute schon hat. Das hat nie stattgefunden. Es hat im Grunde genommen nie eine strategische Abfolge von Entscheidungen innerhalb der NATO oder innerhalb der Europäischen Union gegeben. Und wie gesagt, ich hätte mir gewünscht, dass auch am letzten Wochenende mehr stattgefunden hätte als nur eine Absage.
Würden Sie jetzt ihm den Wunsch erfüllen, Taurus-Marschflugkörper zu geben?
Das muss man von der Situation abhängig machen, wie sie heute ist. Ich würde es nicht einfach so tun, sondern ich würde es genau so konditioniert machen. Und Putin auch sagen, wir sind bereit zu reden. Übrigens, dass der Westen bereit ist zu reden, ist ja allgemeingut. Orban war in Moskau und hat ein Friedensgespräch geführt mit Putin. Und das Ergebnis war, 3 Tage später ist ein großes Kinderkrankenhaus in Kiew bombardiert worden.
Ja, aber ich bin etwas überrascht, dass Sie es gar nicht so klar formulieren. Sie haben immer gesagt, wir müssen Taurus-Marschflugkörper
schicken. Ich will Ihnen sagen, wie ich es heute entscheiden würde. Ich würde sagen, wenn das nicht aufhört, mit den Bombardements, dann ist der erste Schritt der Reichweitenbegrenzung aufheben und der zweite Schritt der, dass wir die Taurus liefern. Und dann hat Putin es in der Hand, wie weit er diesen Krieg jetzt noch weiter eskalieren will. Ich glaube, wir müssen strategisch bessere Antworten geben.
Und die entscheidende Frage für Herrn Zelensky ist im Moment, erlauben Sie ihm auch mit diesen deutschen Taurus-Marschflugkörpern militärische Ziele weit in Russland zu attackieren,
weil das ist genau das, was er möchte, ja, damit das keine ist richtig. Raketen und das würde ich abstimmen mit den europäischen Nachbarn, insbesondere mit den Franzosen und den Briten, die ja vergleichbare Waffen liefern, und würde eine gemeinsame europäische Entscheidung versuchen herbeizuführen.
Die Amerikaner wollen das von Fall zu Fall entscheiden.
Also ich würde versuchen, mich ein Stück weit unabhängig auch zu machen von Amerika. Amerika ist im Wahlkampf, der amerikanische Präsident scheidet aus. Das ist nicht mehr die starke Ordnungsmacht, die wir eigentlich gewohnt waren. Ich würde es sehr viel stärker europäisch koordinieren.
Aber Sie würden es jetzt nicht ausschließen, dass Sie ihm das erlauben?
Nein, ich würde es noch einmal. Ich würde versuchen, dafür eine gemeinsame europäische Haltung dafür zu gewinnen.
Die Bundeswehr ist der große Verlierer im Haushaltsplan der Bundesregierung. Das haben Sie gesagt. Wenn Sie die Zeitenwende ernst nehmen und Sie könnten es entscheiden, sagten Sie dann sofort nach der Bundestagswahl 25, jetzt sofort 30 Milliarden mehr für die Bundeswehr?
Der Etat muss aufwachsen, und zwar über eine längere Zeit von Jahren. Das Sondervermögen wird im Jahr 2028 aufgebraucht sein. Und spätestens im Jahr 2029 muss der Verteidigungsetat dann bei 80 Milliarden plus liegen. Das heißt, da ist eine Lücke zu füllen von 30 Milliarden.
Die Sie füllen würden?
Die müssen wir füllen. Und zwar mindestens, weil es in unserem eigenen Interesse liegt, dass wir verteidigungsfähig bleiben, besser gesagt wieder werden.
Sie könnten auch sagen, wir müssen 120 Milliarden füllen, weil die Anforderungen der NATO wachsen und wir vielleicht doch eher uns bewegen auf das 3%-Ziel.
Die Risikoanalyse jedenfalls zeigt, dass wir damit rechnen müssen, dass Putin so massiv aufrüstet, dass er spätestens in 5 bis 8 Jahren in der Lage ist, NATO-Gebiet anzugreifen. Und das ist eine sehr realistische Einschätzung der Lage. Wir haben uns vor 10 Jahren geirrt, als Putin einmarschiert ist in die Ukraine, damals noch mit kleinen grünen Männchen. Da hieß es, es seien gar keine russischen Soldaten. Wir dürfen uns nicht noch mal irren. Wenn wir in 10 Jahren auf das Jahr 2024 zurückblicken und dann feststellen müssen, dass wir uns erneut geirrt haben, dann ist der Preis sehr viel höher.
Und unsere Antwort muss sein, wir nähern uns eher dem 3%-Ziel?
Ja, wir müssen das 2%-Ziel zunächst einmal erreichen.
Und das erreichen dann, wir ja im Moment.
Ja, wir erreichen es, indem wir das Sondervermögen ausschöpfen. Und zwar in einer Weise, wie wir es mit der Koalition eigentlich nicht vereinbart hatten. Es wird aus diesem Sondervermögen ja für den laufenden Betrieb, für die laufenden Anschaffungen Geld genommen. Es war eigentlich geplant für überjährige große Rüstungsvorhaben. Die Koalition schöpft das jetzt sozusagen schon im Vorhinein ab. Also wird es noch schwieriger, aber wir müssen es leisten.
Und Sie würden den Leuten ehrlich im Wahlkampf sagen, dass das sehr, sehr, sehr viel Geld kosten wird?
Das müssen wir tun. Und ich bin davon fest überzeugt, dass eine Mehrheit der Bevölkerung das versteht. Wir müssen es ihr erläutern, plausibel erklären. Und wir müssen es genauso machen, wie wir es ja schon 2-mal in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland gemacht haben. Die Wiederbewaffnung war auch nicht unumstritten. Der NATO-Nachrüstungsbeschluss 82-83 war auch nicht unumstritten. Aber dieser Beschluss hat Abrüstung überhaupt erst ermöglicht. Der große Vertrag, der dann zwischen Gorbatschow und Reagan zustande kam, wäre ohne die Nachrüstung in Deutschland gar nicht denkbar gewesen. Also das sind auch Schritte hin zur Abrüstung.
Die große Frage wird sein, wie Sie das alles bezahlen wollen. Das wird sehr viel Geld kosten. Da wollen wir aber später hinschauen. Ja. Denn ich würde gerne noch in diesem Themenfeld bleiben. Denn Markus Söder von Ihrer Schwesterpartei hat jetzt noch mal bekräftigt, dass er die Wehrpflicht schnellstmöglich wieder einführen möchte. Wie schnell darf das in Ihren Augen gehen?
Wir gehen ja in der CDU sogar noch einen Schritt weiter und sprechen von einer allgemeinen Dienstpflicht. Das haben wir lange diskutiert. Es hat einen klaren Parteitagsbeschluss für gegeben. Und das Interessante ist, wenn ich heute mit Besuchergruppen spreche, die aus meinem Wahlkreis nach Berlin kommen, dann mache ich so den Test und frage die mal, wie steht ihr dazu? Und ich habe noch keine einzige Abstimmung gesehen, wo nur eine Minderheit dafür war. Es waren immer die Mehrheit, manchmal 2/3, 3/4 Mehrheiten, wo die jungen Leute gesagt haben, wir sehen das ein, so etwas wäre eine Chance für uns auch.
Kommt das sofort, wenn Sie Bundeskanzler werden?
Das ist eine ganz schwierige Aufgabe, sie auch umzusetzen. Das kann man nicht über Nacht machen. Wir sprechen über 700.000 junge Leute pro Jahr, die wir erfassen müssen und die wir auch entsprechend zum Beispiel für den Wehrdienst mustern müssten. Ich bin sehr dafür, dass wir das so machen, wie Pistorius das ursprünglich mal geplant hatte, dass man nämlich mit zunächst einmal mit einem Schreiben an alle, die 18 Jahre alt werden, eine solche Aufforderung richtet. Meldet euch, füllt einen Personalbogen aus. Auch übrigens an Frauen, Dazu müssten wir das Grundgesetz ändern, auch für die Wehrpflicht.
Das würden Sie machen.
Ja, das ist selbstverständlich, dass man das machen müsste. Und dann müsste man diese Frage diskutieren und sukzessive aufbauen. Zunächst einmal abfragen, seid ihr bereit, freiwillig den Wehrdienst zu leisten, freiwillig auch einen sozialen Dienst zu leisten. Und dann müsste man das sukzessive wieder aufbauen. Wir haben die Strukturen heute gar nicht, um das über Nacht zu machen.
Das ist dieses sogenannte schwedische Modell, das Pistorius favorisiert. Das heißt, ich hatte Sie so verstanden, dass Sie das verpflichten wollen. Also, dass man das auch
dahin muss. Wollen wir. Aber das ist kein Weg, den man über Nacht gehen kann. Der wird sich über mehrere Jahre aufbauen müssen. Nochmal, uns fehlt ja die gesamte Infrastruktur. Wir haben keine Kasernen mehr, wir haben keine Ausbilder mehr, wir haben die Kreiswehrersatzämter nicht mehr für die Musterung. Das alles ist ja im Zuge der Abschaffung.
Was glauben Sie, wie lange das dauern wird?
Na, das wird 5 bis 10 Jahre dauern, aber in der Zeit kann man schon einen höheren Teil der jungen Generation für den Wehrdienst und auch für ein solches Gesellschaftsjahr gewinnen.
Nachdem Sie ja zunächst, ich habe die Anträge, Taurus-Anträge der Unionsfraktion angesprochen, den Kanzler immer wieder vor sich hergetrieben haben mit der Lieferung solcher Waffen, sind Sie vor den Wahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg erstaunlich leiser geworden. Das kann einen Grund haben, der nun stehende sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer und der CDU-Landesvorsitzende Mario Vogt in Thüringen davor einer schwierigen Regierungsbildung. Jenseits von der AfD gibt es da nur die Möglichkeit, zusammen mit dem Bündnis Sahra-Wagenknecht, und das Problem ist, dass das Bündnis Sahra-Wagenknecht die Bedingungen stellt, dass eine dortige Landesregierung in Thüringen und in Sachsen sich zu Friedensverhandlungen in der Ukraine mit Russland bekennen soll und auch einen Waffenstillstand fordern soll. Und was sagt der Bundesvorsitzende der CDU dazu?
CDU geschlossen pro Ukraine? Sobald in Thüringen oder in Sachsen über Krieg und Frieden Verabredungen getroffen werden, die uns zu Liebedienern Russlands machen wollen und unsere Bindung an die NATO und die USA in Frage stellen, ist die Grenze überschritten.
Je mehr diese ostdeutschen Landesfürsten der CDU von diesen Prinzipien abrücken, der Westbindung und der Transatlantik, desto mehr hat es das Potenzial, die Partei zu spalten.
Wo steht Deutschland? Wo steht die Union? An der Seite der Ukraine oder nicht? Und genau diese Frage ist jetzt nicht mehr eindeutig beantwortet durch diese Öffnung hin zum BSW.
Da kommt auf die Union ein riesiger Crashtest zu. Und wir wissen alle noch nicht, wie das ausgeht.
Herr Merz, die beiden Landesvorsitzenden Kretschmer und Vogt haben in einem Gastbeitrag in der FAZ ihrerseits eine aktivere diplomatische Rolle Deutschlands gefordert und einen Waffenstillstand. War das eigentlich mit Ihnen abgesprochen?
Ja, wir haben über den Text gesprochen. Ich habe beiden gesagt, ich hätte den Text so nicht geschrieben, aber er verstößt nun auch nicht gegen die Grundsätze der CDU. Und insofern ist der Text in Ordnung. Aber es ist genau so, wie ich es auch in meinem FAZ-Interview gesagt habe. Wir werden hier nicht zu Liebedienern Russlands und wir werden hier auch nicht unsere klaren Beziehungen zur NATO und zur Europäischen Union in Frage stellen, auch nicht die zu Amerika. Ich habe das übrigens im Wahlkampf in Thüringen und in Sachsen auch immer gesagt. Das Thema Taurus musste ich noch nicht ständig wiederholen. Das hat 2-mal Abstimmungen im Bundestag gegeben. Die sind so ausgegangen, wie Sie es gerade beschrieben haben. Das muss man ja nun nicht auch ständig wiederholen. Aber ich habe meine Position auch in diesen Wahlkämpfen gesagt. Und daran hat sich auch nichts geändert.
Welche Position gilt denn, wenn man da jetzt einen Koalitionsvertrag unterschreibt?
Naja, von Koalitionsverträgen sind diese Länder noch ziemlich weit entfernt. Die sprechen zurzeit, ob sie über landespolitische Themen in den Landtagen einen Konsens für eine Mehrheit bekommen können. Und dabei wird die Frage Russland und die Frage NATO und Amerika vielleicht in einer Präambel eine Rolle spielen. Aber genauso wie die drei, übrigens war ja Herr Woidke mit dabei von der SPD aus Brandenburg, so wird es formuliert bleiben. Darüber hinaus gehen wir nicht.
Aber hätten Sie mit einer Präambel kein Problem, wenn in einer Präambel stünde, wir setzen uns in dieser Landesregierung für mehr Diplomatie und Friedensverhandlungen ein?
Schauen Sie, das ist doch allgemeingut, dass wir alle der Meinung sind, dass wir mehr Diplomatie und mehr
Friedensverhandlungen brauchen. Genau, aber Sahra Wagenknecht, das wissen Sie, geht ja noch einen Schritt weiter so, und sagt, wir verurteilen oder wir wollen die Stationierung der US-Mittelstreifenregierung
nicht in Deutschland. Entscheidet keine Landesregierung in Deutschland und da wird es auch keine Präambel oder sonstigen Festlegungen geben. Die CDU-Position wird weder in Thüringen noch in Sachsen aufgegeben.
Und wenn Frau Wagenknecht nicht darauf besteht, dann gibt es keine Koalition.
Dann ist das Thema beendet.
Da ist Ihre Grenze.
Wir werden diese Grenze nicht überschreiten.
Das heißt, dann würden Sie, wenn Frau Wagenknecht nicht darauf besteht, dann würden Sie sagen, okay, dann wird es Eine Minderheitsregierung, lieber eine Minderheitsregierung geben.
Frau Miosga, macht ja keinen Sinn, jetzt über Was-wäre-wenn-Fragen lange zu diskutieren. Wir haben hier unsere klaren Positionen, die ich übrigens mit Mario Vogt und Michael Kretschmer auch abgestimmt habe, die auch untereinander klar kommuniziert sind. Beide sind ja Mitglieder des Präsidiums unserer Partei. Michael Kretschmer ist stellvertretender Parteivorsitzender, Mario Vogt gewähltes Präsidiumsmitglied. Also die wissen schon um ihre Verantwortung, die auch über Thüringen und über Sachsen hinausgeht. Und noch einmal, in diesen beiden Ländern wird keine Außenpolitik, keine Sicherheitspolitik, keine Verteidigungspolitik
aber
gemacht, sondern Landespolitik.
Die beiden haben aber das Problem, dass sie so einen Koalitionsvertrag mit dem BSW unterschreiben müssen. Ich würde es jetzt nur einmal richtig verstehen wollen. Wo ist Ihre Grenze? Sie sagen, wenn die in eine Präambel schreiben, wir sind für Friedensverhandlungen.
Wer ist dann, gegen Friedensverhandlungen?
So, solange die US-Mittelstreckenraketenstationierung dort nicht thematisiert wird.
Die Mittelstreckenraketen werden, wenn überhaupt, im Westen der Republik stationiert, nicht im Osten. Das erlauben auch die Verträge nicht, dass solche Stationierungen im Osten stattfinden. Und deswegen sind die Länder Thüringen, Sachsen, alle anderen auch nicht betroffen.
Ja, die versuchen jetzt irgendwelche Kompromisse. Wenn da jetzt zum Beispiel stünde, unsere Bevölkerung ist gegen eine Stationierung der Militär, dann wären Sie einverstanden. Wissen Sie,
die Beschreibung der Lage ersetzt ja noch keine Politik. Nur wir lassen uns von Frau Wagenknecht nicht am Nasenring durch die Manege ziehen. So, Frau Wagenknecht hat zu akzeptieren, dass es Entscheidungen gibt, die unumstößlich sind. Das ist die Westbindung, das ist unsere NATO-Mitgliedschaft. Und die werden wir von Frau Wagenknecht nicht in Frage stellen lassen.
Wie gefährlich ist das für Sie? Wir haben jetzt gerade gehört, die Union könnte da in einen Crash-Test gehen. Und wir erinnern uns an Ihre Vorgängerin Annegret Kramp-Karrenbauer. Kurz zusammengefasst, die auch zurücktreten musste, nicht zuletzt deshalb, weil ihr die CDU in Thüringen auf dem Kopf rumgetannt ist. Ja. Ist das auch im Nachhinein?
Ministerpräsidenten unter merkwürdigen
Umständen. Ich weiß, aber ist das im Nachhinein ein Fehler, dass Sie nicht ganz klar von Anfang an gesagt haben, hier sind die Grenzen im Umgang mit dem BSW? Beide Ministerpräsidenten damit auch Wahlkampf machen konnten.
Wir haben ganz klare Grenzen aufgezeigt. Und ich habe immer gesagt, und dazu stehe ich auch, wenn es um die Landespolitik geht, dann muss zunächst einmal auf landespolitischer Ebene gefragt und entschieden werden, ob da was zusammengeht. So, die CDU wird dabei ihre Grundsätze nicht über Bord werfen. Wir alle müssen Kompromisse machen. Die politische Landkarte hat sich vollkommen verändert. Und sehen Sie, für Thüringen ist das wichtigste Ziel zu verhindern, dass derjenige, der da eine einfache Mehrheit im Parlament hat und mit Namen Björn Höcke heißt, dass dieser Mann Ministerpräsident wird. Und ich möchte mir nicht den Vorwurf eines Tages machen lassen müssen, dass wir nicht alles getan haben, um zu verhindern, dass etwas derartiges in Deutschland passiert. Und das möchte ich nicht. Und da werde ich alle meine Kraft auch für einsetzen.
Und um dieses Ziel zu verhindern, höre ich jetzt, dass Sie kompromissbereit sind. Zumindest Omioska, in Formulierungen.
Wir müssen doch in der Politik immer auch kompromissbereit sein. Keiner von uns erreicht noch absolute Mehrheiten. Und deswegen müssen wir Kompromisse machen. Aber Kompromisse können nicht so weit gehen, dass Grundsätze über Bord geworfen werden. Und an der Stelle ist die Grenze.
Wir haben heute den Kanzlerkandidaten der Union zu Gast, der bis ins Kanzleramt noch einen weiten Weg vor sich hat. Seitdem Sie gesagt haben, ich mach's, haben Sie Punkte eingebüßt, Prozentpunkte in den Umfragen. Wollen wir uns mal angucken. Die Union liegt bei Infratest-DiMa jetzt bei 31%, hat -2 Prozentpunkte. Und die Grafik wollen wir Ihnen auch zeigen. Vor allem die wollen wir Ihnen zeigen, da kommt sie, dass nur 26% der Befragten Sie derzeit für einen guten Kanzler hielten. Sie liegen vorne, die anderen schneiden noch schlecht ab, das muss man dazu sagen, aber Sie werden zugeben, dass 26% auch ziemlich mau ist und es gibt eine Gruppe, bei der tut sich Herr Merz ganz besonders schwer.
Der unbeliebte Kanzlerkandidat.
Auch diejenigen, die sozial schwach sind, finden gerade bei uns ein Herz und Zuwendung. Lassen Sie mich in diesem Zusammenhang ein Wort zu den Frauen sagen. Ich höre und lese ja teilweise nicht in unserer Partei, aber außerhalb. Ich hätte da ein altes Bild vor Augen. Liebe Freundinnen und Freunde, wenn das so wäre, dann hätten mir meine Töchter schon längst die gelbe Karte gezeigt. Und meine Frau mich auch vor 40 Jahren nicht geheiratet.
Die eigene Familie zu fragen, wie man als Mann so ist, das ist etwas zu kurz gedacht. Frauenpolitik ist keine Familiensache.
Also ein richtiges Manko ist die Unbeherrschtheit und das gelegentlich hervorschießende Ressentiment. Also bevor ich sage, die kriegen alle Zahnarzttermine und der normale Deutsche kriegt keine, muss ich das richtig gut recherchieren. Und das nicht getan zu haben, wenn man mit solchen Aussagen kommt, Das ist ein Riesenfehler und das darf einem natürlich als Kanzler erst recht nicht passieren.
Es gibt viele Politologen, die sagen, in diesem Wahlkampf wird es um politische Programme und Parteien gehen und nicht um Personen. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Was ist, wenn die SPD auf einmal vielleicht doch noch den Kandidaten tauscht und jemand wie Boris Pistorius nominiert, der sehr beliebt ist bei der Bevölkerung?
Die Frage ist ja immer, hat Merz ein Problem mit Frauen oder haben die Frauen ein Problem mit Merz? Und viele der Frauen, die ein Problem mit Merz haben, und dazu gehört praktisch die Hälfte meines Bekanntenkreises, gehen einfach davon aus, dass er ein klassischer Macho-Altersschule ist.
Jetzt wird hier applaudiert. Muss ich das verstehen, Macho-Altersschule, ist das eine Schmähung oder ein Kompliment?
Also ich fühle mich überhaupt nicht angesprochen durch diese Charakterisierung. Nein, wirklich überhaupt nicht. Aha. Und lassen wir mal auf die Zahlen, die Sie zu Anfang gezeigt haben, noch mal schnell zurückkommen. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass in Deutschland mal ein Oppositionsführer beliebter war als der amtierende Bundeskanzler. Die Zahlen von uns allen sind nicht besonders gut, aber wir liegen in der Partei weit vorne. Wir liegen mit meiner Person weit vorne. Also so ganz schlecht ist die Ausgangslage nicht. Aber dass da Luft nach oben ist, das will ich gerne zugestehen, aber daran arbeiten wir.
Man kann auch sagen, bei so einer schwachen Regierung nur knapp 30% zu holen, ist auch nicht gerade doll. Aber wir wollten über die Frauen reden. Und wenn nur 9% der jungen Frauen Sie kanzlertauglich finden, dann ist es ein Thema, über das Sie nachdenken. Und wir würden Ihnen gerne eine Szene zeigen, das zumindest bei einigen Frauen für Skepsis oder Augenbrauen hochziehen gesorgt hat. Das war eine Aussage, als Sie sich im Gespräch mit der Bild-Chefredakteurin Marion Horn Sorgen machten um Ricarda Langs Sicherheit in einem Taxi.
Okay. Die Ricarda Lang ist nach ihrer Hochzeit in ein Taxi gestiegen, wo der Taxifahrer, Sie kennen das Foto sicher, diesen Palli-Turban hatte. Wären Sie da auch eingestiegen?
Als Mann wahrscheinlich ja, als Frau wahrscheinlich nicht.
Warum dieser Unterschied?
Naja, weil ich als Mann vielleicht ein anderes Selbstbewusstsein habe, aber auch vielleicht einen anderen Respekt in Anspruch nehmen kann.
Herr Merz, wir schauen uns, nur damit man das versteht, mal einmal dieses Foto an. Ne? Also die Ricarda Lang, vielleicht können wir das Foto mal sehen. Ricarda Lang und ihr frisch vermählter Mann steigen in das Taxi ein. Und vorne sitzt ein Taxifahrer, der ganz offensichtlich dieses sogenannte Palästinenser-Tuch um den Kopf hat. Sorgen Sie sich um Frauen, wenn Sie in ein Taxi steigen bei einem Fahrer mit Migrationshintergrund? Oder sorgen Sie sich um Frauen, wenn Sie bei einem Taxifahrer mit Migrationshintergrund und Palästinensertuch in ein Taxi steigen?
Ich habe mich schlicht und ergreifend um Frau Lang gesorgt. Ich war mir nicht sicher.
Aber Frau Lang hat überhaupt gar kein Problem.
So, aber wenn das so ist, nur in der Frage kam für mich zum Ausdruck, dass sie damit ein Problem hatte. So, und nur deswegen habe ich genau so geantwortet. Ich hätte damit kein Problem.
Sie kannten das Foto gar nicht.
Ich habe das nur beschrieben bekommen, wie das Foto war, aber ich kannte dieses Foto nicht so. Und das hat Frau Horn mir so beschrieben und dann gesagt, also ich könnte es verstehen, wenn sie Vorbehalte hätte, ich hätte sie nicht. Und das war meine Antwort.
Und Sie haben aber gesagt, nur als Mann hätte ich womöglich den Anspruch, Respekt zu bekommen. Und das hat Frau Lang Ihnen geantwortet. Lieber Herr Merz, Sie müssen sich keine Sorgen um mich machen.
Dann ist
es
doch
ging
gut.
Mir gut.
Dann ist doch gut.
Willkommen im 21. Jahrhundert. Ja. Frauen müssen keine Sorgen haben. Um noch mal zurückzukommen auf die Frage, wenn nur 9% der jungen Frauen finden, irgendwas ist an diesem Gesellschaftsbild dieses Mannes wirklich von gestern. Machen Sie sich dann darüber Gedanken?
Ja, natürlich denke ich darüber nach. Aber dann sage ich, dass 90% der Frauen wahrscheinlich heute Angst haben, nachts auf die Straße zu gehen, durch Innenstädte zu gehen, sich nicht mehr wirklich allein auf die Straße, in die U-Bahn, in die S-Bahn trauen. Und das beschäftigt mich. Und in diesem Kontext habe ich auch diese Frage beantwortet, wirklich aus wirklicher Sympathie und Empathie für Frau Lang. So, und wenn das anders war, umso besser. Und wenn da nichts geschehen ist, noch besser.
Aber was wollen Sie denn tun? Was wollen Sie denn machen, dass Frauen sich nicht mehr so unsicher?
Na, also ich glaube, wir werden sehr viel stärkere Polizeipräsenz brauchen. Wir müssen härter durchgreifen. Und wir müssen vor allen Dingen dafür sorgen, dass diese sehr stark ansteigende Ausländerkriminalität in Deutschland unter Kontrolle kommt. Und das haben wir nicht.
Gewalt gegen Frauen findet ja immer im häuslichen Kontext statt, ne? Nicht nur im Migrationskontext.
Na, überwiegend im häuslichen Kontext, das ist so. Mhm. Aber wenn sich Frauen heute nicht mehr auf die Straße trauen, nachts nicht mehr alleine durch die Innenstadt gehen wollen, dann ist das ein Problem. Und darüber müssen wir reden.
Mhm. Gesellschaftsbild von Herrn Merz. Das hat uns interessiert, deswegen habe ich Ihnen das erzählt. Fragen wir doch einfach mal beispielsweise, was ist mit der Ehe für alle? Hätten Sie 2017 im Bundestag dafür gestimmt?
Ja.
Sie hätten dafür gestimmt?
Ja.
Die meisten in der Unionsfraktion haben dagegen gestimmt, Frau Merkel auch.
Ich nicht.
Und Sie würden heute natürlich...
Das Problem damals war, dass das Frau Merkel mal einfach so, ich glaube, es war bei der Brigitte, mal eben so gesagt hat, dass wir das jetzt machen wollen. Ich hätte dafür eine längere Zeit der Diskussion in Anspruch nehmen wollen, aber ich hätte es befürwortet.
Gut. Sie haben heute in der März-Mail, die Sie immer wöchentlich rumschicken, gesagt, Sie wollen in einem Jahr sagen können, dass Sie mehr Frauen in politische Verantwortung gebracht haben. Gäbe es unter einem Kanzler Merz ein paritätisch besetztes Kabinett?
Ich möchte, dass wir insgesamt mehr Frauen für die Politik gewinnen. Das fängt auf der kommunalen Ebene an. Das ist übrigens die wichtigste politische Ebene für uns, wo wir auch das meiste Führungspersonal rekrutieren für spätere Aufgaben, Landtag, Bundestag, Europaparlament, Regierungen. Ich halte ehrlich gesagt von solchen Zusagen auf Parität herzlich wenig. Schauen Sie sich an, was dem amtierenden Bundeskanzler in seiner Regierung geschehen ist mit der Besetzung des Verteidigungsministeriums. Sowas würde ich jetzt nicht unbedingt zur Nachahmung empfehlen.
Das waren die Umstände, ne? Also,
na, was heißt die Umstände? Es war eine krasse Fehlentscheidung, die vor allen Dingen deshalb getroffen worden ist, weil die Parität gewahrt werden musste. Und es war eine krasse Fehlentscheidung. So, und ich glaube, man tut auch den Frauen keinen Gefallen, wenn man nur aus Paritätsgründen Besetzungen vornimmt, die sich hinterher als krasse Fehlentscheidungen erweisen.
Haben Sie also die Sorge, dass Sie nicht genug geeignete Frauen hätten für einen paritätisch besetzten?
Wir haben zurzeit nicht genug Frauen in der Bundestagsfraktion. Die Bundestagsfraktion ist nur zu knapp einem Viertel mit Frauen besetzt. Und das müssen wir dringend ändern. Deswegen appelliere ich zurzeit auch sehr stark an die Kreisvorsitzende der CDU, dafür zu sorgen, dass in den Wahlkreisen Frauen aufgestellt werden. Denn wir werden das über die Landeslisten alleine nicht lösen können, weil wir die meisten Wahlkreise gewinnen. Also der Zugang zum Deutschen Bundestag für die Unionsfraktion geht vor allen Dingen über die Wahlkreise.
Also hier und jetzt kein Versprechen eines paritätisch besetzten Kabinetts.
Nein, ich würde es auch in der Sache für falsch halten. Man tut den Frauen damit. Ich habe ja schon auf dem Parteitag in Hannover sehr für die Quote gekämpft. Und es hat mit guten Argumenten viele Frauen gegeben, die dagegen gestanden haben. Die meisten Gegenstimmen kamen ja von den Frauen. Ich habe gesagt, trotzdem, wir machen das, weil es ein Schritt in die richtige Richtung ist. Aber es ist längst noch nicht das Ziel.
Als Kanzler, Herr Merz, hätten Sie es womöglich mit so Typen wie Putin oder Trump zu tun, Leute, die nicht zimperlich sind? Also dürfen wir Sie gewissermaßen stählen, lieber Herr Merz, mit einer kleinen Runde bisschen unverschämter Fragen?
Na dann mal los. Gespannt, was jetzt kommt.
Als Sie mit 17 in die CDU eingetreten sind und sich in der Jungen Union Brilon engagiert haben, gab es da schon den Gedanken, wenn ich so alt bin wie mein Opa, dann werde ich Bundeskanzler?
Nein, da war ich weit von entfernt.
In Ihrer Jugend galten Sie als großer Beatles-Fan. Dass die Boyband aus Liverpool nicht nur musikalisch vom Weg abkam, wird vor allem dem Einfluss einer Frau zugeschrieben. Ähnliches behaupten manche auch von Ihrer Partei. Ist Angela Merkel die Yoko Ono der CDU?
Also, spannender Gedanke, schlechter Vergleich. Nein, Angela Merkel hat 16 Jahre dieses Land regiert. Sie hat viele Entscheidungen getroffen unter schwierigsten Bedingungen, die gut gewesen sind. Sie hat manche Entscheidungen getroffen, die nicht meine Zustimmung gefunden haben, aber sie ist nicht Yoko Ono.
Darf ich nachfragen, ob Ihr Vater, Joachim Merz, der ist nach 51 Jahren aus der CDU ausgetreten, 2007 war das, glaube ich, vor allem wegen Kritik an Angela Merkel und ihrer Politik damals. Der ist jetzt 100.
Ja.
Tritt der jetzt wieder ein?
Nein. Nein.
Nein. Dann mache ich weiter.
Ja.
Sie gelten als jemand, der auch aus der Haut fahren kann. Wenn Ihnen das als Autofahrer oder als Beifahrer passiert, schimpfen Sie dann eher mit Begriffen aus dem Tierreich oder sind es ungute Körperteile?
Sagen Sie mal ein paar Beispiele.
Du Hornochse!
Ja, die Richtung.
Sagen Sie mir auch eins?
Großer Hornochse.
Geht's auch noch anders?
Ja, aber nicht fürs Fernsehstudio.
Welches aktuelle gesellschaftliche Phänomen geht Ihnen als Boomer am meisten auf den Keks? Die Wokeness-Welle mit Gendersprache und kultursensibler Achtsamkeit oder Männer mit lackierten Fingernägeln?
Ich kann mit beidem nicht so ganz viel anfangen. Aber ich muss ehrlich sagen, also mit Wokeness kann ich wenig, ganz besonders wenig anfangen. Ja.
Haben Ihre Enkel, Sie haben 6 Enkel, glaube ich, ne? Haben die Ihnen schon mal die Fingernägel lackiert?
Die Mädchen darunter, ja.
Da sind Sie aber nicht rausgegangen, nehme ich an.
Nein.
Das Internet hat Sie, aber auch Olaf Scholz, vermessen. Bei ihm steht da 1,70 Meter, bei Ihnen steht 1,98 Meter. Sind Sie größer oder nur länger als der Bundeskanzler?
In jedem Falle länger.
Und größer?
Darüber entscheiden dann die Wählerinnen und Wähler in Deutschland.
Markus Söder ist nur 1,94.
Es kann sogar sein, dass ich mittlerweile nur noch 1,96 bin. Ich habe mich lange nicht gemessen.
Um sich an Markus Söder
anzupassen, von oben. Ja.
Böswillige Stimmen kritisieren Ihre fehlende Regierungserfahrung als mögliches Problem auf dem Weg ins Kanzleramt. Gäbe es in diesem Bereich Praktika zu vergeben, wem würden Sie im kommenden Jahr dann am ehesten über die Schulter schauen wollen? Olaf Scholz, um zu lernen, wie man es geräuschlos macht? Oder Markus Söder, um zu lernen, wie Sie es noch besser machen können?
Weder noch. Ich würde über die Schulter schauen oder um Rat fragen, diejenigen, die bei uns Chef des Bundeskanzleramtes gewesen sind und die diesen Job gut gemacht haben und vor allen Dingen nicht in der Öffentlichkeit aufgetaucht sind, wie sozusagen im Maschinenraum der Regierung.
Thomas de Maizière zum Beispiel.
Zum Beispiel Thomas de Maizière, aber auch Helge Braun, die das beide exzellent gut gemacht haben und zwar so, dass man es in der Öffentlichkeit nicht bemerkt hat.
Man sagt, Sie holen sich Ihre größten Ratschläge immer noch von den alten Kumpanen des Andenpaktes. Ist das richtig?
Dazu gehören die beiden, die ich hier gerade genannt habe, nicht
aber
dazu.
Aber Roland Koch und Günther Oettinger.
Ja, wir sind befreundet miteinander seit Jahrzehnten und natürlich sprechen wir auch darüber. Was sind nicht meine größten Ratgeber?
Wer sind denn Ihre größten Ratgeber?
Das sind ganz unterschiedliche Menschen. Die kommen zum Teil aus der Wirtschaft, zum Teil aus Sozialverbänden, zum Teil aus der Wissenschaft, je nach Thema.
Wir waren bei Markus Söder und gestern auf dem CSU-Parteitag gab es viele schöne Bilder mit Paddel und Armhochreißen. Aber ja, uns hat eins ganz besonders gefallen. Wollen wir auch kurz mal zeigen? Was haben Sie mit Markus Söder gemacht? Was haben Sie ihm in sein viel gepostetes Essen gegeben, dass er so einen Kotau macht? Noch nie hat Markus Söder sich
verhalten. Ein solches Bild gibt es von ihm, glaube ich, bisher wirklich.
Nein, nicht, oder? Was ist da passiert?
Naja, ich glaube schon. Also Sie werden wahrscheinlich von mir ein Bild finden, wo ich ihm guten Tag sage. Wir haben verabredet schon vor 2,5 Jahren, dass sich das nicht wiederholt. Und ich habe ihm auch sehr deutlich gesagt, Markus, das machst du mit mir auch nicht. Ja? So, und daraufhin haben wir uns verständigt und wir haben eine Verabredung getroffen, die wir beide eingehalten haben.
Sie werden sowieso nicht genau sagen, wie es gelaufen ist, aber vielleicht einfach nur für die Geschichtsbücher. Bei Angela Merkel und Edmund Stoiber gab es das berühmte Frühstück in Wolfratshausen. Bei Söder und Laschet gab es dann dieses vielbeschworene nächtliche Showdown-Treffen im Bundestagspräsidentenbüro von Wolfgang Schäuble. Was war es bei Ihnen?
Mehrere gute Gespräche. Oh. Treffen, Sie kriegen nicht die eine große Inszenierung, die hat es nicht gegeben. Mhm. Wir haben das über die letzten Monate vernünftig gut miteinander besprochen, auch strategisch gut miteinander besprochen. Und vor allen Dingen, wir haben eine Verabredung getroffen, an die wir uns beide gehalten haben. Wir haben dieses Datum, an dem wir in die Öffentlichkeit gegangen sind, 2 Wochen vorher festgelegt und es ist nicht kommuniziert worden.
In einem Punkt sind Sie beide sich nicht einig. Söder will unter gar keinen Umständen mit den von ihm so verhassten Grünen koalieren. Sie lassen sich die Tür noch auf, aber aus Ihrer Abneigung, so heißt es richtig, zum Vizekanzler und Literaturwissenschaftler Robert Habeck machen Sie keinen Hehl. Schauen wir mal.
Ich sag's mal etwas zugespitzt. Der Robert Habeck ist Kinderbuchautor. Okay. Ich bin Jurist. Hoffentlich auch okay. Aber uns beide verbindet eines. Wir haben von Technologie beide keine Ahnung. Wir haben davon keine Ahnung.
Ich weiß schon, dass es abwertend gemeint ist. Ich bin ja nicht komplett doof. Aber es ist ein sehr, sehr ehrenhafter Beruf. Also ich sag mal so, wer Kinderbuchautoren nicht mag, der mag auch keine Kinder. Deswegen Vorsicht an der Bahnsteinkante, da sollten ein paar Leute ihre Sprache mal überlegen.
Naja.
Mögen Sie keine Kinder?
Also erstens mal habe ich selber Kinder und Enkelkinder. Ich mag sie alle sehr. Und ich mag auch Kinder insgesamt sehr. Und Robert Habeck weiß natürlich genau, wie ich es gemeint habe. Es war ganz und gar nicht abwertend gemeint.
Nein, warum?
Ganz und gar nicht. Ich habe allerdings, Sie sind dankenswerterweise, Frau Miosga, gerade haben Sie das Zitat ganz gezeigt. Andere haben es nur zur Hälfte gezeigt. Und zur Hälfte war es nun ganz besonders falsch. Ich habe das überhaupt nicht abwertend gemeint. Ich kann beim nächsten Mal sagen, Literaturwissenschaftler.
Richtig. Warum sagen Sie sagen ja auch Jurist. Warum sagen Sie nicht promovierter Literaturwissenschaftler sogar und Kinderbuchautor?
Ich werde es überhaupt nicht mehr wiederholen, weil es so missverstanden worden ist, wie ich es nicht missverstanden wissen wollte. Ich habe etwas deutlich machen wollen, dass wir nämlich in der Wirtschaftspolitik beide von dem, was technologisch jetzt in den nächsten 10 Jahren kommt, nichts wissen.
Das haben wir verstanden, aber haben wir jetzt hier einen ganz kleinen Moment erhascht, in dem Ihnen Ihre Sprache ein bisschen leid tut?
Nein, tut mir überhaupt nicht leid. Ich merke nur, dass Sie falsch interpretiert wird. Und deswegen werde ich es demnächst noch klarer sagen. Wir haben beide von Technologie keine Ahnung.
Aber Sie werden nicht nochmal Kinderbuchautor
sein. Dann kann ich auch dazu sagen, egal woher wir kommen, wir haben beide davon keine Ahnung. So.
Gut, dann reden wir darüber, was der Literaturwissenschaftler, der nebenbei mal so ein kleines Ministerium managt, sonst so macht, nämlich Wirtschaftspolitik und was Herr Merz davon so hält und was er selber vorhat.
Wirtschaftsideen für morgen.
Und deswegen sage ich, wir brauchen in Deutschland jetzt eine Agenda 2030.
Was ich bisher in den Aussagen tatsächlich vermisse, ist ein großer Wurf für die Zukunft. Stattdessen hört man immer wieder Aussagen, die rückwärtsgewandt sind. Zum Beispiel die Diskussion über das Verbrenner aus. Für die Wirtschaft ist das wirklich Gift?
Ich glaube, die Hauptfrage, mit der er im Wahlkampf konfrontiert werden wird, ist, kann ein Mann von gestern die Zukunft gestalten? Friedrich Merz wird, wenn er ins Kanzleramt einzieht, ein Rendezvous mit der Realität bevorstehen. Er wird die großen Vorhaben, die er hat, eine Steuerreform, die Energietransformation voranzubringen, auch die Bundeswehr noch besser auszustatten, nicht umsetzen können, indem er das Bürgergeld vom Kopf auf die Füße nur stellt.
Um ein Wachstum zu generieren, das am Ende dafür sorgt, dass man das alles finanzieren kann, muss tatsächlich eben auch erstmal etwas investiert werden. Und das muss auch der Staat machen. Deswegen ist es sinnvoll, und wir haben das auch vorgeschlagen, die Schuldenbremse zumindest moderat zu reformieren, sodass man einen kleinen Spielraum schafft, der erlauben würde, solche Investitionen zu finanzieren.
Jetzt stellen wir uns wieder vor, Sie sind Bundeskanzler, Ihr Finanzminister Jens Spahn macht einen Kassensturz und stellt fest, es ist kein Geld da für all die maroden Straßen, die kaputten Brücken, die Bahnstrecken, die Digitalisierung, die Schulen, die Unis. Und dann glauben Sie, dass Sie für die Agenda 2030 und die ganzen Vorhaben, die Sie haben, dass Sie dafür allen Ernstes keine neuen Schulden machen müssen?
Zunächst einmal, es gibt im Sachverständigenrat auch dezidiert andere Stimmen. Also Veronika Grimm zum Beispiel, wenn Sie die heute Abend gezeigt hätten, die hätte etwas ganz anderes gesagt zu diesen Themen. Ganz anderes
gesagt. Ich frage ja jetzt Sie.
So, und ich will nur sagen, die Vorsitzende des Sachverständigenrates hier sozusagen zur Kronzeugin zu machen, ist ein gewagtes Unternehmen. Es gibt sehr viele andere Stimmen, die das anders sehen. So, der nächste Punkt ist, wir müssen dafür sorgen, dass unsere Volkswirtschaft, dass unsere Wirtschaft aus dieser Wachstumsschwäche herauskommt. Und das hat etwas mit den Bürokratielasten zu tun, das hat etwas mit der Arbeitsmarktregulierung zu tun, das hat etwas mit den Steuern zu tun, das hat etwas mit unseren Energiekosten zu tun. Dazu haben wir alle Vorschläge gemacht, die diese Probleme Stück für Stück lösen können.
Aber das wird ja dauern.
Ja, also wenn Sie zum Beispiel auch vom Grundsätzlichen etwas sagen. Ich glaube, das Allerwichtigste, um etwas Ruhe in das Land zu bringen, ist eine Regierung zu haben, die aufhört, sich öffentlich zu streiten. Das Land kommt nicht zur Ruhe, wenn oben die Regierung ständig streitet. Ein Unternehmen können Sie nicht führen, wenn die Geschäftsführung völlig uneins ist. Und dasselbe gilt für das ganze Land und das gilt für jede Familie. Es muss dieser ewige Streit oben.
Aber aufhören. Psychologie ist das eine, wenn
ja,
das Geld
ist die Hälfte.
Fehlt. Wenn aber das andere ist, ist das Geld nicht da. Jetzt hat das Bundesfinanzministerium geschätzt, all das, was Sie vorhaben, kostet mindestens 40 Milliarden Euro. Wir haben vorhin über die Bundeswehr geredet. Ja, wir haben über die Unterstützung der Ukraine geredet. Ja. Das wird sehr, sehr viel Geld kosten. Und da wollen Sie uns weismachen, zumindest bis jetzt, das Ganze würde funktionieren mit ein bisschen Konjunktur ankurbeln und das Bürgergeld einsparen.
Es geht nicht um ein bisschen Konjunktur ankurbeln. Es geht darum, dass wir aus dieser Wachstumsschwäche, aus den strukturellen Problemen unserer Volkswirtschaft herauskommen, dass wir den Kapitalabfluss stoppen, den wir Jahr für Jahr haben. Wir haben 300.000 Industriearbeitsplätze verloren in den letzten 3 Jahren, dass wir der Wirtschaft, nicht den Großen, den Mittleren, den Kleinen, alle zusammen, dass wir denen wieder ein Stück Zuversicht und Vertrauen geben, dass dieser Standort stabilisiert wird. So, und dann können wir uns über verschiedenste Formen der Finanzierung unterhalten. Ich will Ihnen etwas zur Infrastruktur sagen. Natürlich muss da aus den öffentlichen Haushalten was genommen werden. Natürlich müssen wir auch nutzerfinanzierte Gebühren erheben. Aber dann zielgerichtet und nicht so wie bei der Lkw-Maut, die Hälfte gleich in den Bundeshaushalt. Und dann müssen wir uns natürlich auch über die private Investition, das private Kapital unterhalten. Wie kommt privates Geld auch in die Infrastruktur? Andere Länder sind da viel, viel weiter als wir, mit viel geringeren Schuldenquoten als wir.
Sie wollen da an die Sparer ran?
Nicht an die Sparer ran. Wir haben so viel Kapital zur Verfügung. Ich sage mal ein Beispiel, was ich gestern auch auf dem CSU-Parteitag gesagt habe. Wir haben auf den privaten Sparkonten und Girokonten der deutschen Bevölkerung 2,8 Billionen Euro liegen. Ja, die liegen da, weil die Menschen einfach Angst haben, sie irgendwo zu investieren. Kann man ihnen die Angst nicht nehmen? Kann man nicht 10% davon mobilisieren, um zum Beispiel mal gute Infrastruktur zu finanzieren und das mit einer vernünftigen Verzinsung zu garantieren?
Sind das keine Schulden?
Das sind private Investitionen, die der Staat zum Beispiel garantieren könnte, wo der Staat auch eine entsprechende Zinsgarantie geben könnte. Da könnten wir riesige Hebelwirkungen erzielen, aber alles nur aus dem öffentlichen Haushalt. Und dann bitte noch zulasten unserer Kinder mit noch mehr Schulden. Wir machen in diesem Jahr und im nächsten Jahr zusammen, 2024, 2025, mit Schuldenbremse macht der Bund über 100 Milliarden Euro neue Schulden. Was wollen wir denn unseren Kindern noch alles an Schulden auferlegen? Der Zinsdienst des Bundes ist heute so hoch wie der Landeshaushalt des Landes Hessen. Die zusätzlichen Schulden, die wir machen, sind so viel wie der Landeshaushalt von Nordrhein-Westfalen. Wie weit wollen wir es denn mit der Verschuldung noch
treiben? Ihre eigenen Ministerpräsidenten, CDU-Ministerpräsidenten, fordern eine Öffnungsklausel, weil die Schulden machen müssen.
Ja, bei den Ländern gibt es ein spezifisches Problem. Die Länder haben, anders als der Bund, diese sogenannte Konjunkturklausel nicht. Das Grundgesetz erlaubt nur dem Bund, bei schwacher Konjunktur zusätzliche Schulden zu machen, so wie der Bund es jetzt auch macht. Diese Möglichkeit haben die Länder nicht. Darauf haben sie damals, als das Grundgesetz geändert worden ist, verzichtet. Über so eine Frage kann man selbstverständlich mit den Ländern reden. Mhm. Das tue ich auch. Mhm. Aber dann müssen wir eben gemeinsam dafür sorgen, dass die Probleme gelöst werden, die da auf der Ausgabenseite bestehen. Mhm. Wir haben nicht in erster Linie ein Einnahmenproblem. Wir haben in der ersten Linie ein Ausgabenproblem.
Und Sie das bleiben dabei, keine neuen Schulden?
Ich bleibe dabei, dass die Verschuldung nicht weiter ansteigen darf, weil wir einfach die nächste Generation zu stark belasten.
Und wenn Sie
zumindest dieser altmodische Friedrich Merz, der da plötzlich an die junge Generation denkt.
Und Sie versprechen uns, sollten Sie ans Ruder kommen, dass Sie auf den Ressortposten des Verkehrsministers keinen CSU-Mann setzen?
Soweit ich verstanden habe, will die CSU das auch gar nicht. Und insofern ist die Frage beantwortet.
So kann man es auch formulieren. Schauen wir mal auf Ihre Pläne. Sie sagen immer, was Sie stört beim Bürgergeld. Der Name, das muss vom Kopf auf die Füße gestellt werden, weg. Aber was genau möchten Sie eigentlich anders machen?
Wir haben zurzeit 5,5, 5,6 Millionen Bürgergeldempfänger in Deutschland. Von denen sind rund 4 Millionen erwerbsfähig. Das heißt, wir müssen diejenigen, die heute Transferleistungen bekommen, morgen dazu bewegen, in den Arbeitsmarkt zurückzukehren.
Wie hoch soll Ihr Bürgergeld sein oder wie Sie
das
immer Sie
es dann
nennen?
Es geht nicht in erster Linie um die Höhe, sondern es geht um die Frage, ob man jemandem, der arbeitsfähig ist, aber nicht arbeitet, noch Bürgergeld überhaupt gibt. Oder ob man ihm nicht sagt, wir erwarten von dir, dass du dich selbst anstrengst und in den Arbeitsmarkt zurückkehrst. Hier ist ein Jobangebot und du nimmst
wie
es
an. Wie soll das konkret funktionieren?
Ja, indem die Bundesanstalt für Arbeit oder die Jobcenter genau das machen, wofür sie eigentlich da sind, wenn sie die Zeit dafür hätten und wenn sie nicht so viele Bürgergeldempfänger hätten, die sie einfach nur noch verwalten und für die sie nur noch eine reine Zahlstelle
gebraucht. Aber die Bürgergeld bekommen sollen, wie viel sollen die bekommen?
Na, es geht nicht um die Höhe des Bürgergeldes, Frau Mioska, sondern es geht um die Anspruchsvoraussetzungen ganz generell. Also zum Beispiel die Frage, ob privates Vermögen eingesetzt werden muss oder nicht. Wird jetzt für ein halbes Jahr oder ein Jahr nicht in Anspruch genommen? Ist das fair gegenüber den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in Deutschland, die jeden Tag aufstehen, Steuern zahlen, Sozialversicherungsbeiträge zahlen? Ich finde nicht.
Also Schonvermögen wollen Sie streiten?
Das Schonvermögen, finde ich, ist jedenfalls ein Punkt, über den wir diskutieren müssen. Das haben wir mit der Koalition ja auch versucht. Im letzten Jahr hat es eben an dieser Stelle keinen vernünftigen Kompromiss gegeben. Die Frage, was zumutbar ist. Wir haben doch die Agenda 2010 von Gerhard Schröder gehabt. Hochumstritten, bei vielen, vielleicht der ein oder andere kleine Webfehler dabei. Aber im Ergebnis, der höchste Beschäftigungsstand, den wir in Deutschland jemals hatten, Wirtschaftswachstum über 10 Jahre. Wir sind in diesen Jahren das wachstumsstärkste Land Europas gewesen. Das war auch die Agenda 2010 von Gerhard Schröder. So, und ich sage, wir brauchen jetzt eine Agenda 2030, eine Agenda für die fleißigen Menschen in unserem Land. Das ist der entscheidende Punkt.
Aber der entscheidende Punkt ist, dass Sie immer sagen, wir wollen das ändern, weil es so viele Leute missbrauchen. Und das muss man ja noch mal richtigstellen. Es sind ja die wenigsten, die das Bürgergeld missbrauchen. Ich will die Zahlen noch mal nennen. Von den erwerbsfähigen Leistungsberechtigten hat man im Jahr 2023 2,6% sanktioniert. Die deutliche Mehrheit der Kürzungen, 84,5%, wurden aufgrund von Meldeversäumnissen verhängt. Und die, die das Geld wirklich zum Überleben brauchen, die Alleinerziehenden, die andere pflegen, die selbst eingeschränkt sind,
über die sprechen wir nicht, Frau Miosga.
Und für die wollen Sie es aber auch nicht senken. Nein, das war ja vorhin mein Punkt.
Nein, im Gegenteil. Wir haben ja der ersten Anhebung des damals noch Hartz IV genannten Betrages aus dem Sozialgesetzbuch II aus voller Überzeugung zugestimmt, weil wir gesagt haben, die Regelsätze müssen erhöht werden. Das war ja die erste Runde, die wir mit der Koalition gedreht haben und gesagt haben, selbstverständlich stimmen wir der Erhöhung der Regelsätze zu. Es geht nicht um die Frage der Höhe der Sätze, sondern es geht um die Frage, wer dieses Geld bekommt und wer eigentlich selber etwas leisten könnte, wer arbeiten könnte. Gucken, wir haben jetzt 2,8 Millionen Arbeitslose und mindestens 800.000 offene Stellen. Und
nochmal ganz konkret, sollen die wirklich jeden Job annehmen?
Zumindest jeden, der zumutbar ist. Und diese Zumutbarkeitsregeln, die müssen wir auch ein Stück weit ändern. Es kann eben nicht jeder am Arbeitsort, an dem er heute ist, oder am Wohnort, an dem er lebt, um die Ecke jeden hochqualifizierten Job nur annehmen und alle anderen nicht.
Aber wenn ich gerade meine mittlere Reife nachholen will beispielsweise oder mich fortbilden will, dann bin ich gezwungen, irgendeinen Job anzunehmen.
Fortbildung ist immer ein Thema gewesen, das anerkannt wurde und das auch anerkannt bleiben muss. Es geht um diejenigen, die eigentlich arbeiten könnten, aber wir kennen doch die Fälle und die meisten Zuschauerinnen und Zuschauer kennen sie auch. Aus vielen Betrieben, wo die Mitarbeiter sagen, mir reicht's jetzt, ich gehe jetzt ins Bürgergeld. Ist doch ein geflügeltes Wort, ich gehe jetzt ins Bürgergeld. So, und das müssen wir wirklich beenden, das geht nicht mehr so. Das können wir uns nicht mehr leisten und das ist auch unfair gegenüber all denjenigen, die normal arbeiten in diesem Land.
Apropos normal arbeiten, Sie haben gestern gesagt, Sie wollen, dass die Union jetzt aber eine Arbeitnehmerpartei wird.
Das waren wir immer schon.
Aber dass sie auch als eine solche wahrgenommen wird. Ja. Also muss ich Sie jetzt nach Ihren Maßnahmen fragen. Mindestlohn erhöhen.
Wenn die Mindestlohnkommission das so beschließt, ist das völlig in Ordnung.
Die SPD sagt heute 15 Euro.
Das ist nicht die Aufgabe der Politik, das zu entscheiden. Das ist einmal gemacht worden bei der letzten Bundestagswahl.
Sie können es als Bundeskanzler festsetzen.
Die SPD hat versprochen, dass dies eine einmalige Ausnahme bleibt. Und jetzt passiert genau das, was wir befürchtet haben, dass sie nämlich jetzt die nächste Runde eröffnet, wo der Staat, der Gesetzgeber, den Mindestlohn festlegt.
Mich interessiert aber Ihre Haltung, ob 12,41 Euro reichen.
Frau Miosga, noch einmal, das ist keine Entscheidung, die die Politik trifft. Wir haben Tarifautonomie, wir haben eine Mindestlohnkommission, die ist paritätisch besetzt. Wenn sich an der Zusammensetzung oder an den Regeln dort etwas ändern sollte, können wir darüber reden.
Das ist aber nicht das, was mich interessiert, wissen Sie, wenn Sie... Fragen Sie mal Leute, ob die mit 12,51 Euro eine Wohnung sich leisten könnten in Städten wie Berlin, Hamburg oder München. Und wenn Sie den Mindestlohn hochsetzen würden oder wenn Sie es zumindest diskutieren würden, dann hätten Sie auch dafür gesorgt, dass der Unterschied zum Bürgergeld
ist. Ich gehe davon aus, dass die Mindestlohnkommission im Frühjahr nächsten Jahres den Mindestlohn anheben wird. Mhm. Sie haben dort einen Gewerkschaftsvertreter, einen Arbeitgebervertreter, einen Vertreter aus der Wissenschaft sitzen, die sich darüber unterhalten, dann wird das für allgemeinverbindlich erklärt anschließend. Das ist der richtige Weg, den wir übrigens mit der SPD zusammen so beschlossen haben.
Die SPD sagt heute nicht nur höherer Mindestlohn von 15 Euro. Die SPD sagt auch, die Mehrheit der Menschen, die Einkommensteuer bezahlen in Deutschland, soll entlastet werden. Das muss Ihnen eigentlich gefallen.
Die SPD ist jetzt seit 2005 in der Regierung. Vorher war sie mit Gerhard Schröder in der Regierung. Das hätte sie allemal immer wieder machen können. Nichts dagegen, wenn das allerdings dann gleichzeitig bedeutet, dass sie die sogenannten Besserverdienenden noch höher belasten wollen, dann ist unsere Antwort klar und deutlich nein. Das ist eine Belastung für den Mittelstand, die wir jetzt gerade nicht brauchen.
Da haben wir wieder den Respekt vor dem Besserverdienenden.
Ja, Frau Mioska, das ist genau dieser Sprachgebrauch. Das sind nicht die Besserverdienenden, das sind die Leistungsträger unserer Gesellschaft. Das sind häufig mittelständische Unternehmer, das sind Handwerksbetriebe. Und wenn Sie das umsetzen, was die SPD heute beschlossen hat, 95% entlasten, 1% belasten, dann sind die bei dem 1% bei 60% Steuerlast plus. Da kann ich nur sagen, gute Reise, liebe SPD. Dann werden wir weiter diesen Abschwung.
Wo kommen diese 60%?
Das ist eine Rechenaufgabe. Wenn Sie 95% entlasten und 1% soll das bezahlen, dann sind 60% noch eine ganz
knappe
Schätzung.
Die SPD sagt 48%.
Die Rechnung geht doch nicht auf. Wie wollen Sie denn dann 95% entlasten? Wie soll das denn gehen?
Gut, wir können
diese Rechnung muss die SPD mal erklären. Aber wissen Sie, was mich viel mehr schockiert, das ist das alte Muster. Mehr Staat, mehr Schulden, mehr Bürokratie, höhere Steuern für die Reichen, wie die SPD es ja dann immer gerne nennt. Wenn Sie diesen Jargon weiter in Deutschland fortsetzen, dann brauchen wir uns über die Abwanderung von Unternehmen in die benachbarten Länder in Europa nicht weiter
zu. Darf ich noch ein paar Fragen loswerden?
Na klar.
Würde unter einem Kanzler Merz die Rente mit 70 kommen?
Das habe ich klar ausgeschlossen.
Das ist merkwürdig, weil in Ihrem neuen Grundsatzprogramm steht, dass sich der Renteneintritt an die Lebenserwartung koppeln wird. Und das bedeutet mindestens 70.
Nein, das ist, wir haben gesagt, 67 ist das gesetzliche Renteneintrittsalter. Mhm. Darunter wird es Abschläge geben müssen, wenn jemand früher geht. Und darüber hinaus müssen wir Anreize setzen, um die Menschen dazu zu bewegen, länger zu bleiben. Wir können die älteren Menschen nicht in den Arbeitsmarkt befehlen. Wir wollen ihnen Anreize geben und wir wollen es sie ermuntern, länger zu bleiben. Und viele wollen das auch und dafür haben wir Vorschläge gemacht.
Also kein Tag länger als 67 Jahre?
Es geht nicht um keinen Tag länger oder kürzer. Es geht darum, dass man ein gesetzliches Renteneintrittsalter braucht. Das braucht man für alle Arbeitsverträge. Da steht nicht das Datum drin, sondern da steht das gesetzliche Eintrittsalter drin. So, und darüber hinaus kann man natürlich länger arbeiten. Es ist gewünscht, länger zu arbeiten, aber es muss auch ermutigt, ermuntert werden und es muss sich auch lohnen.
Gehören Sie denn zu den Politikern, die den Leuten endlich mal sagen, dass die Beiträge steigen werden und massiv?
Ich gehöre zu denen, die sagen, wir dürfen jetzt die junge Generation nicht noch mehr belasten mit höheren Beiträgen und mit ständig steigendem Bundeszuschuss, der ja auch bezahlt werden muss von den Steuerzahlern in Deutschland. Ich gehöre zu denen, die sagen, wir brauchen eine bessere Balance zwischen den Generationen und Generationengerechtigkeit für mich ist, auch die junge Generation nicht übermäßig zu belasten.
Aber immer wieder dieselbe Frage, wie wollen Sie das finanzieren?
Wir haben zum Beispiel in der Rentenversicherung mal Ausgleichsfaktoren gehabt, die von der Koalition jetzt außer Kraft gesetzt worden sind. Wir hatten den Ausgleichsfaktor für die Geldentwertung, wir hatten den Ausgleichsfaktor für die nachgeholten Lohnabschlüsse. Das ist alles außer Kraft gesetzt worden mit der Folge, dass wir jetzt sehr stark steigende Renten haben, aber eben im Geleitzug auch sehr stark steigende Beiträge. Und ich finde, dass wir das der jungen Generation nicht zumuten dürfen.
Wir haben noch ungefähr 1,5 Minuten und ich würde gerne noch eine Frage stellen. Wir haben mit der Außenpolitik begonnen. Wir wollen auch ganz schnell damit ändern, denn in gut 3 Wochen findet die Präsidentschaftswahl in den Vereinigten Staaten statt. 2016 haben Sie in einem Interview gesagt, Sie wüssten nicht, ob Sie Hillary Clinton oder Donald Trump wählen. Wüssten Sie jetzt, ob Sie Kamala Harris oder Donald Trump wählen?
Ich wüsste, wen ich wählen würde heute in Amerika. Aber ich sage jetzt mal für uns in Deutschland und in Europa, wir müssen uns darauf vorbereiten, dass möglicherweise auch Donald Trump gewählt wird.
Aber wen würden Sie denn wählen?
Es geht nicht nach meinem Wunschdenken, sondern ich bin auch nicht wahlberechtigt in den USA.
Aber Sie haben das damals ja auch gesagt.
Ja, ist jetzt aber 8 Jahre her und das wiederhole ich heute nicht. Wenn ich Bundeskanzler dieses Landes werden sollte, muss ich mit beiden klarkommen. Und deswegen gebe ich doch hier keine öffentlichen Stellungnahmen gegen den einen oder gegen die andere ab. Wir müssen uns darauf vorbereiten, dass Trump Präsident werden könnte. Und ich sehe, dass wir darauf nicht ausreichend vorbereitet sind.
Ein Mann, über den Sie nach dem Sturm auf das Kapitol gesagt haben, er sei eine ernstzunehmende große Gefahr für die Demokratie.
Es ist so, es sehe ich unverändert so.
Danke, Friedrich Merz.
Danke
für den Besuch. Und wir gehen rasch zu den Tagesthemen zu Jessie Wellmer. Jessie, was habt ihr vor?
Ja, Friedrich Merz möchte ja Olaf Scholz ablösen, das ist bekannt. Und nun haben der und seine Partei eine Strategie, damit gerade das nicht passiert. Wir schauen genauer auf den Wahlkampfplan der SPD gleich in den Tagesthemen.
Danke, schauen wir mit Interesse. Danke und tschüss nach Hamburg. Danke nochmal an Friedrich Merz für den Besuch und das ausführliche Gespräch. Danke Ihnen im Studio fürs Interesse und Ihnen auch.